Mikroplastik im Tee. Ich dachte mir wirklich, das gibt's jetzt auch noch? Das ist einer der Fakten, mit denen ich über Caro von dem Blog Fairlies in der heutigen Folge zum Thema Plastikfasten geredet habe.
You know, it's all about the vibes, the green vibes.
Hi, ich bin Vanessa West, euer Gastgeber. Und das ist der Green Vibes Podcast. Gäbe es ein Nachhaltigkeitswort des Jahres 2019, dann wäre es für mich Plastik. Egal, wo wir hinschauen, claimen Unternehmen, dass sie besser sind als der andere, weil sie weniger Plastik nutzen oder recyceltes Plastik nutzen. Wieso ist das so? Der Bund für Umwelt- und Naturschutz hat gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung, das ist eine Stiftung der Grünen, den Plastikatlas rausgebracht. Der Plastikatlas ist zu sagen eine riesengroße Studie, die uns einfach mal zeigt, wieso wir jetzt handeln müssen. Wie macht er das? Indem er einfach schockierende und wahre Fakten nutzt. Beispielsweise, dass seit 1950 bis 2015 weltweit 8,3 Milliarden Tonnen Plastik produziert worden sind. Und davon wurden 44% erst seit 2000 produziert. Caro hat mit ihrem Freund Falk in ihrem gemeinsamen Blog Fairlies den Plastikatlas grob zusammengefasst und sie gibt uns einen kleinen Einblick.
Also wir haben ja die Bilder alle gesehen, irgendwie das Meer schwimmt voller Plastik, die Schildkröten mit dem Strohhalm in der Nase oder was es halt auch einfach in unseren Meeren ausmacht. Und dann denkt man sich so als Deutscher, ja gut, das ist halt der Müll aus hier Asien und sowas, habe ich nichts mit zu tun, betrifft mich nicht. Und dann denkt man, ja klar, in Deutschland hier wird ja immer propagiert, die Recyclingquote liegt bei 45%. Und dann habe ich aber festgestellt, es kam jetzt auch vor ein paar Wochen ein Plastikatlas 2019 raus, wo das dann ein bisschen auch nochmal wissenschaftlich aufgearbeitet wurde. Und ja, dann steht dann, ja klar, Deutschland behauptet irgendwie 45% Recyclingquote, aber so ist es gar nicht. In Wirklichkeit haben wir eine tatsächliche Recyclingquote von 15,6%, weil bei uns quasi Plastik schon als recycelt gilt, wenn er ins Ausland verschifft wird. Also es heißt gar nicht wiederverwendet, sondern wir haben irgendwas damit getan, ob es jetzt verbrannt ist oder genau oder ins Ausland und deswegen sind wir jetzt hier super, haben eine tolle Recyclingquote. Ja, und das stimmt halt leider dann nicht. Und das heißt, wenn ich jetzt hier Plastik ordentlich, fachgemäß trenne und in die richtige Tonne packe, heißt es nicht, dass es danach eine PET-Flasche wird, ein Pullover aus Vlies oder sonstiges, also eine Wiederverwendung findet, sondern dass es halt zu so hoher Wahrscheinlichkeit irgendwie im Ausland landet. Jetzt mittlerweile vor allen Dingen in Malaysia und Thailand. Früher war es China, aber die haben sich auch seit diesem Jahr geweigert, den Müll anzunehmen. Und dann war natürlich ja, wohin jetzt mit unserem ganzen Müll? Und dann ist es Malaysia und Thailand, aber im Endeffekt auch wieder nur von A nach B geschifft. Und von dort aus, die Deponien, die quillen halt über mit Müll, die haben nicht die hochwertigen Recycling-Systeme, wie wir sie hier haben, und Trennsysteme. Das heißt, es türmt sich da einfach der Müll. Und dann wird dann auch hier mit Wind und Wetter das irgendwie durch die Gegend getragen oder auch absichtlich irgendwie ins Meer geschmissen zum Teil halt. Und dann haben wir halt eben doch unseren Müll ins Meer geschmissen. Auch wenn wir es nicht persönlich getan haben, haben wir es irgendwie wohin geschmissen, wo es dann eben so behandelt wurde.
Ich finde es ehrlich gesagt nicht ganz so eine geile Nummer zu behaupten, hey, wir machen alles Tolles mit unserem Müll und dann landet im Endeffekt der ganze Mist in anderen Ländern. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, was kann ich tun? Wie kann ich im Alltag Plastik sparen? Und da kommen wir jetzt zu dem Schlagwort der Zero-Waste-Bewegung überhaupt, und zwar den 5 R's des Müllmanagements. Numero uno, refuse, also lehne das ab, was du eigentlich gar nicht tickst. Dann die Nummer 2, reduce, also reduziere deinen Konsum. Nummer 3, reuse, also verwende Dinge wieder. Nummer 4, recycle, geh beispielsweise zur Wertstoffsammlung. Und Nummer 5, rot, kompostiere. Wie man das jetzt anwenden kann, das zeigt uns jetzt Caro.
Gut, da habe ich verschiedene Ansätze jetzt gehabt. Also zum einen, wenn man jetzt bei Refuse bleibt, also dem ersten Punkt von diesen 5 R's, Das heißt, er lehne ab, was du nicht brauchst. Also da geht es dann schon mal los. Ich habe hier den Kleber am Briefkasten, den man kennt, keine Werbung und so. Ich nehme keine Flyer an oder hier irgendwelche Broschüren, die mir jemand in die Hand drücken will oder sowas. So Geschichten, das passiert ja auch immer mal wieder so im Alltag. Ich versuche jetzt dann auch beim Einkaufen halt extrem drauf zu achten, also das Thema Reduce, also mein Müll schon mal zu reduzieren. Weil klar, man kann recyceln und man kann kompostieren und wiederverwenden und alles, ja, aber die Basis ist eigentlich, dass man es überhaupt erstmal einspart am Anfang schon. Ich gehe jetzt hin und versuche halt Plastik einzusparen jetzt konkret, weil ich habe zwar in meiner Stadt jetzt hier einen Unverpacktladen, aber da komme ich auch nicht so häufig hin, müsste auch mit dem Auto hinfahren, finde ich jetzt nicht so nachhaltig dann auch, aber ich versuche einfach im Supermarkt schon Verpackungen oder eben Plastikverpackungen einzusparen. Das heißt, ich gehe Gemüse, Obst ohne Verpackung einkaufen. Also es gibt ja ganz oft Gurken in Plastik, Tomaten in Plastik und so weiter und so fort. Alles irgendwie in Plastik verpackt. Es gibt aber auch ganz häufig eben die unverpackte Alternative. Und da habe ich jetzt mittlerweile solche Baumwollbeutel mir geholt. Die habe ich jetzt, also was heißt mittlerweile, die habe ich schon seit 2 Jahren. Und da packe ich dann halt Sachen rein, wo ich jetzt nicht unbedingt aufs Kassenband direkt legen möchte, zum Beispiel Champignons oder sowas, aber Sachen, die eh eine Verpackung haben, wie eine Banane oder ein Kürbis oder sowas, die kann auch einfach so in den Einkaufskorb, und da achte ich halt einfach drauf, wirklich nicht mit Plastikverpackung einzukaufen. Ich habe zum Beispiel früher super gerne diesen verpackten Salat gekauft, der schon vorgewaschen und geschnibbelt ist, weil es halt Zeit gespart hat und sowas, das kaufe ich jetzt natürlich nicht mehr. Oder wir sind auf Getränke in Glasflaschen umgestiegen zum Beispiel, weil durch das Mehrwegsystem Glasflaschen auch umweltfreundlicher sind dann wie die Plastikflaschen, die nur zu einem bestimmten, also nicht unbegrenzt wiederverwertet werden können, weil sie dann auch eben diese dünnen PET-Flaschen werden ja dann eh direkt geschreddert und irgendwie wiederverwertet. Und die Hartplastikflaschen, also von Coca-Cola auch kennt, die großen Flaschen, die werden ja auch nicht unendlich weiterverwendet, weil das Material porös wird. Und dann versuche ich zum Beispiel auch so Sachen wie Brot oder sowas dann auch unverpackt zu kaufen beim Bäcker direkt und jetzt nicht die abgepackten Brötchen, so Geschichten einfach. Was bei mir natürlich auch ehrlicherweise nicht gut funktioniert, ist sowas wie Tofu. Gibt's im Supermarkt nur verpackt in Plastik. Ja, und da wäre zum Beispiel dann der nächste Schritt, dass wir unseren Tofu selbst machen aus Sojamilch, die wir dann wiederum selbst machen aus Sojabohnen. Also man kann sich ja extrem steigern immer. Also ich habe jetzt nie den Anspruch gehabt, okay, ab morgen darf ich jetzt nie wieder irgendwas mit Plastik kaufen und bin jetzt hier total der Öko-Überflieger, weil das funktioniert halt im Alltag auch nicht. Wir sind berufstätig, man ist auch mal im Stress, man muss halt irgendwie auch mal gucken, dass es irgendwie ja bequem bleibt halbwegs oder auch praktikabel einfach. Und deswegen versuchen wir das eben Schritt für Schritt umzusetzen. Und das ist auch mal das, was ich anderen irgendwie ans Herz legen kann, einfach Schritt für Schritt zu versuchen und nicht den Anspruch zu haben, okay, ab morgen darf ich das jetzt gar nicht mehr.
Also was kann man beim nächsten Mal tun, wenn man in seinem Supermarkt, der kein Unverpacktladen ist, einkaufen geht? Einfach mal ein bisschen bewusster durch die Regale gehen und vielleicht Produkte auswählen, die keine Plastikverpackung haben. Und jetzt kommt sie, die Frage aller Fragen. Stell dir vor, du stehst im Supermarkt. Du hast rechts vor dir die Biogurke in Plastik verpackt und links daneben die unverpackte Nicht-Biogurke. Was machst du?
Ja, das ist die ultimative Glaubensfrage. Ja, die Frage habe ich tatsächlich schon echt oft gestellt bekommen. Und meine Antwort war dann, also ich kaufe immer Bio, weil Bio für mich unterm Strich auch für meinen Körper und die Gesundheit einfach die bessere Alternative ist. Aber ob jetzt die Bio-Verpackte umweltschädlicher ist wie die Nicht-Bio-Unverpackte, das kann ich halt nicht sagen. Ich glaube, da habe ich auch nirgends irgendwie eine Kalkulation gefunden, die mir das plausibel erklärt. Deswegen habe ich einfach beschlossen, wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine verpackte Bio-Gurke habe, dass ich sie dann halt nicht kaufe, wenn ich sie nicht brauche, gerade so dringend. Also wenn ich jetzt natürlich irgendwohin unbedingt eine Gurke bringen muss und mein Leben davon abhängt, dann würde ich wahrscheinlich sogar die mit Plastik holen, bevor ich die mit Pestiziden, die halt die Umwelt noch viel schlimmer verschmutzt, wie jetzt die Biogurke. Aber da kann man jetzt auch wieder sagen, cool, die Plastikproduktion macht ja auch und so weiter. Also schwierig.
Okay, ich glaube, die Frage muss jeder für sich an dieser Stelle selbst beantworten. Caro versucht auch noch Plastik zu sparen, indem sie Obst- und Gemüsebeutel verwendet. Die gibt es laut ihr im Unverpacktladen, aber auch inzwischen schon in den Supermärkten. Ich habe sie letztens auch bei Rewe beispielsweise gesehen, selber aber noch nie genutzt. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, packe ich mein Obst und Gemüse vorher in den Beutel und wiege die Dinge dann und zahle vielleicht ein bisschen mehr? Oder wiege ich sie jetzt erstes und packe sie dann in den Beutel? Wie läuft es dann am Kassenband ab?
Unterschiedlich. Also wenn ich selber wiegen muss, wiege ich erst und packe es dann in den Beutel und mache das Etikett auf den Beutel drauf. Wenn es an der Kasse ist, dann habe ich das manchmal so, dass ich es dann auspacke. Also so leichte Sachen packe ich dann halt eventuell auch wieder aus. Bei Champignons lasse ich es meistens drin, weil es zu umständlich ist. Aber so ein Salat oder sowas, den lege ich dann halt so auf den Beutel aufs Kassenband. Und dann nimmt die Kassiererin das, wiegt es und legt es wieder auf den Beutel und dann kann ich es einpacken. So Sachen wie Karotten oder sowas, da wiege ich jetzt den Beutel quasi mit, weil der so leicht ist im Verhältnis zu den Karotten, dass die paar Gramm, die stören dann nicht, ja. Aber ich hatte jetzt neulich die Situation, dass ich beim Aldi war und habe da auch, übrigens unverpackt kann man da auch ganz toll Gemüse kaufen, Gemüse gekauft und die Dame vor mir hatte auch so einen Baumwollbeutel. Die Kassiererin hat dann gesagt, ja, wir müssen jetzt fragen, ob wir das mitwiegen sollen oder nicht. Anscheinend wird das jetzt schon so geläufig, dass sie auch schon quasi ihre Richtlinien daran anpassen und sagen, okay, wir müssen sie jetzt fragen, wenn sie so einen Beutel bringen, ob wir es mitwiegen dürfen oder nicht, damit sie eben keinen Ärger kriegt im Nachhinein, weil man dann ein paar Cent mehr bezahlt.
So, dann springen wir mal vom Supermarkt ab in Caros Küche. Und da habe ich ihr genau drei Fragen gestellt. Die erste Frage lautete, wie transportierst du selbstgemachtes Essen, wenn du in die Arbeit gehst?
Ich mache das so, dass ich es auch in tatsächlich noch Tupperboxen, die ich habe, reinmache, weil meine Mutter mir damals, als ich ausgezogen bin, ihre Hälfte der genug Tupperboxen für alle. Deswegen habe ich dann natürlich auch noch welche und die werde ich jetzt nicht wegschmeißen, aus eben dem Grund, dass es dann auch eine Verschwendung wäre. Die werden halt einfach benutzt, bis sie auseinanderfallen. Ich habe aber auch jetzt, weil ich hatte für alles so die idealen Größen da, habe ich auch so eine Edelstahl-Box von Sieg, die dann auch so eine Unterteilung hat und so, wenn man dann sowas mitnehmen möchte. Genau, und da transportiere ich mein Zeug dann einfach auch mit ins Geschäft. Das funktioniert ganz gut. Und habe dann noch meine Trinkflasche, meine Edelstahlflasche, wo ich dann mein Wasser mitnehme. Oder auch meinen Tee in meiner Thermoskanne, so kommt auf die Jahreszeit an.
Die zweite Frage lautete, wie deckst du selbstgemachtes Essen ab? Wir gehen davon aus, dass wir keine Alu- oder Frischhaltefolie mehr verwenden. Verwendest du Bienenwachstücher oder Sojatücher?
Ja, tatsächlich habe ich mir persönlich Sojawachstücher gekauft dann vor einer Weile, als meine Alufolie dann leer gegangen ist. Auch da habe ich erstmal wieder die Alufolie aufgebraucht und die Frischhaltefolie bevor ich jetzt was gekauft habe und es dann in der Schublade lag. Und diese Sojawachstücher, die sind eben mit Sojawachs beschichtet, ganz normaler Stoff. Jetzt war ich aber witzigerweise gestern bei meiner Mama und habe mir diese Bienenwachstücher angeguckt. Ich habe mir das ja nicht gekauft aus, hier wegen vegan und so, versuche ich Sojawachs zu benutzen. Aber ich muss schon sagen, die Bienenwachstücher sind um einiges besser. Also wenn ich jetzt jemandem das empfehlen müsste, Bienenwachs oder Sojawachs, würde ich sagen, die Bienenwachstücher sind wesentlich besser, weil die Sojawachstücher, die bröseln so ein bisschen, die muss man auch ständig so gut wieder pflegen, damit die, damit sich das Wachs wieder verteilt und so. Und die lassen sich nicht so leicht verbiegen und wieder auseinandernehmen. Also diese Sojawachstücher, wenn ich die dann um so eine Schüssel legen möchte, luftdicht, dann funktioniert das nicht so gut, wie jetzt mit den Bienenwachstüchern bei meiner Mutter jetzt das der Fall war. Kann natürlich auch sein, dass es jetzt einfach die Marke ist, die ich da habe, und bei anderen Sojawachstüchern ist es nicht so, aber ich habe schon jetzt auch geliebäugelt mit diesen Bienenwachstüchern, weil sie halt doch wesentlich cooler waren und funktioneller einfach dann auch. Und das soll es ja auch sein, weil sonst ist man dann angenervt und denkt dann, Mann, ja, jetzt will ich doch wieder meine Frischhaltefolie, weil das mit dem Sojawachs funktioniert halt gar nicht und auch nicht Sinn der Sache ist dann einfach, ja.
Ich selber habe absolut keine Erfahrung mit Bienen oder Sojawachstücher. Deswegen habe ich Caro gefragt, wie lange halten denn Bienen oder Sojawachstücher?
Also ich habe die jetzt schon über ein Jahr. Jetzt sind sie so an einem Punkt, wo ich sie wieder ein bisschen auffrischen müsste. Dazu tut man die dann einfach erwärmen so ein bisschen im Backofen und dann verstreicht man das Sojawachs wieder gleichmäßig und dann lässt man es auskühlen. So kann man das auch theoretisch mit Bienenwachstüchern machen. Man kann auch Bienenwachstücher auch einfach ein bisschen warm machen und frisches Bienenwachs drauf machen, wenn man das möchte. Also man kann die theoretisch ewig weiterverwenden. Genau, also man muss halt ein bisschen aufpassen natürlich. Man sollte jetzt nichts da irgendwie ranschimmeln lassen. Dann würde ich mir das jetzt auch nochmal zweimal überlegen, ob ich es dann nochmal benutze. Aber theoretisch ist es ja Stoff. Und wenn man das Wachs runterschabt, kann man es eigentlich auch, wenn man es genau nimmt, in die Waschmaschine machen und danach wieder frisches Wachs drauf machen.
Und die dritte Küchenfrage lautete, welchen Ersatz hast du für Strohhalme?
Also ich habe persönlich Edelstahl-Strohhalme aus meinem Grund eben, dass ich alles immer runterwerfe und ich bin da einfach zu schusselig dazu und deswegen ist Edelstahl mein liebstes Material. Und die habe ich auch schon wahnsinnig lange. Und die sind auch super einfach dann zu reinigen. Da ist auch so ein kleines Putzbürstchen dabei, mit dem man dann auch innen gut reinkommt. Ich spüle die halt direkt nach der Benutzung, wenn ich jetzt einen Smoothie getrunken habe oder so, spüle ich die aus, dann mache ich die auch mal in die Spülmaschine und dann ist es total stressbefreit. Und ich habe dann halt auch irgendwie so 10 Stück, dass wenn jetzt mal Besuch kommt, dass die nicht ausgehen. Und dann brauche ich auch keine Plastikstrohhalme. Ich finde es auch, sieht irgendwie schöner aus wie ein Plastikstrohhalm. Ja. Ich hatte neulich den Fall, dass ich nicht dazu gesagt habe im Restaurant, dass ich keinen Strohhalm will. Und dann hatte ich halt einen drin und habe dann natürlich auch draus getrunken. Es ist jetzt nicht giftig. Und dann fand ich es irgendwie aber total, dann hat sich das irgendwie so billig angefühlt für mich irgendwie, weil sonst ein Glasstrohhalm oder auch ein Edelstahlstrohhalm sich halt auch einfach, ja, so stabil und hochwertig anfühlt irgendwie einfach, ja.
Und jetzt zum Schluss lösen wir endlich die Frage auf, wieso wir vielleicht Mikroplastik in unserem Tee haben. Fairlies ist ein Blog, der nicht nur aufklärt, sondern Caro und Falk haken auch bei den Herstellern nach, wenn ihnen irgendetwas verdächtig erscheint. So war es bei dem Thema Teebeutel. Dazu muss ich ganz kurz nochmal ausholen. Ihr kennt vielleicht die pyramidenförmigen Teebeutel. Ich kenne sie vor allem aus Cafés und sie sehen ja ein bisschen stoffartig aus im Vergleich zu den ganz normalen ursprünglichen Teebeuteln, die ich von meiner Oma noch kenne. Caro und Falk dachten, dass die pyramidenförmigen Teebeutel, die aus Biokunststoff bestehen, dass sie sich schlechter abbauen lassen als die ursprünglichen Teebeutel, die aus Papier bestehen. Deswegen haben sie bevorzugt die ursprünglichen Teebeutel verwendet, um der Umwelt weniger zu schaden, weil Biokunststoff ist auch nicht so wirklich das Wahre. Leider hat Falk dann einen Podcast gehört, der was ganz anderes behauptet hat. Und zwar, dass viele ursprüngliche Teebeutel Plastik enthalten, beziehungsweise synthetische Fasern. Und damit wären wir wieder beim Thema Mikroplastik. Aber Caro kann euch das ein bisschen besser erklären.
Das war eigentlich eine Idee von Falk. Also wir haben das so gemacht, oder wir sind so drauf gekommen, weil er immer relativ lange unterwegs ist und dann Podcasts hört. Und in so einem Podcast kam dann halt so, ja, eigentlich sind so Bio-Kunststoff-Teebeutel ja viel besser, weil die richtig kompostiert werden können. Und bei normalen Teebeuteln wären ja synthetische Faser drin irgendwie. Also das war uns total neu und dann hat er mir das erzählt. Also krass, wussten wir nicht. Und ich persönlich trinke extrem viel Tee. Und dann habe ich halt gedacht, so ich kaufe mir halt eben nicht diese Kunststoff-Teebeutel, sondern ich nehme die aus Naturfaser, voll toll, mache ich nichts falsch, aber ja, also wie wir drauf gekommen sind, dann die anzuschreiben, war dann eben, dass wir gesagt haben, gut, wir finden jetzt überhaupt gar keine Info dazu irgendwie im Internet. Also ich bin dann auch im Supermarkt rumgerannt und habe irgendwie jede Verpackung angeguckt und es war halt, steht dann nirgends drauf und auch auf den Herstellerseiten irgendwie, auf den Websites wird da gar nicht drauf eingegangen. Manche schreiben dann so, ja, besteht aus Naturfaser und oder Naturfasergemisch, ja, was ist das Gemisch? Und ja, und dann haben wir halt gesagt, gut, dann gehen wir jetzt halt mal hin und schreiben die alle an und haben uns dann die größten Teehersteller vorgenommen und später dann auch Wünsche aus der Community jetzt mitgenommen von Instagram, die gesagt haben, da schreibt man noch den und den an und haben das dann gesammelt und es war dann schon erschreckend, wie viele Teehersteller tatsächlich synthetische Fasern in ihrem Teebeutel haben, was natürlich aus ihrer Sicht begründet ist, weil ja dann der Teebeutel sich nicht auflöst oder das Aroma gehalten wird und so weiter. Aber es ist halt im Endeffekt Kunststoff und viele sagen, man kann es dann auf den Kompost werfen zu Hause, was ja dann aber einfach nicht stimmt, weil es zersetzt sich dann nur zu Mikroplastik dann am Ende und dann hat man auch nichts gewonnen irgendwie. Also wenn man den Tee aufgießt mit dem Teebeutel drin, das ist natürlich alles geprüft und so und nach den Normen und wie auch immer, dass da kein Grenzwert überschritten wird an irgendwie, was sich da auflöst in deinem Tee, aber dann geht's halt weiter mit dem Baumwollfaden, ja, der dann zum Teil behandelt ist mit einem Stoff, dass er nicht aufquillt und dann ist das Etikett, das fliegt dann ja mal regelmäßig auch irgendwie in den Tee rein, das dann eben nicht mit Biofarbe bedruckt ist oder keine Ahnung was. Also das der Teebeutel besteht ja nicht nur aus unten dem Tee und dem Beutel selbst, sondern auch dem Anhang und da ja, da der besteht auch häufig der Faden oder ein Teil von dem, wie das zusammengeklebt ist, dann alles eben auch noch aus Kunststoff mit dabei. Und das, ja, ich denke mal, da macht halt auch wieder die Menge, wenn man das mal trinkt oder so. Aber wenn man wie ich jetzt jeden Tag 5 Tassen Tee trinkt, dann irgendwie fühle mich dann da auch nicht mehr wohl damit, ja. Meine Konsequenz daraus war jetzt, dass ich eben meinen Tee aufbrauche, den ich zu Hause habe, weil wegschmeißen macht dann auch keinen Sinn für die Umwelt irgendwie. Und dann ich auf losen Tee umsteige. Also ich habe jetzt zum Beispiel mir schon schwarzen Tee, weil der jetzt leer war, habe ich mir jetzt lose gekauft, einfach im Teeladen. Muss man jetzt auch nirgends irgendwie in einen Unverpacktladen gehen. Das gibt's einfach auch in fast jeder Stadt, glaube ich, gibt es einen Teeladen, wo man reingehen kann mit seiner eigenen Dose sogar und sich das auffüllen lassen kann auch.
Und so sind wir jetzt fast am Ende, aber es fehlen noch meine 3 berühmten Fragen. Besonders die 2. Frage, welcher nachhaltige Einkauf unter 100 Euro, ist diesmal besonders spannend. Aber jetzt erstmal zur 1. Frage. Und die lautet, wenn du die Möglichkeit hättest, eine Message an einem Ort deiner Wahl zu platzieren, was würdest du den Leuten erzählen?
Ich glaube, ich würde mich da einem Zitat bedienen aus einem Lied, das man vielleicht noch kennt, und zwar wäre das Zitat, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Kennt man von den Ärzten. Ich weiß nicht. Und ich finde das einfach, das Lied ist schon alt, aber es, aktueller kann es eigentlich gar nicht sein, weil ja, und auf alle möglichen Themen kann man das beziehen, auf soziale Geschichten, aber auch eben auf die Umwelt. Ja, man kann jetzt sich ärgern, wie die Welt ist, aber man kann sie auch ändern und deswegen finde ich diesen Spruch extrem cool. Den haben wir auch auf unserer Seite stehen, deswegen, weil das doch echt ja so ein bisschen unser Motto. Ja.
Und jetzt sind wir bei meiner 2. Frage und die lautet, welcher nachhaltige Einkauf unter 100 Euro hat dich positiv beeinflusst?
Der beste nachhaltige Einkauf unter 100 Euro, den ich im letzten halben Jahr getätigt habe oder im Jahr, war definitiv unser Esstisch. Weil das war jetzt zum Beispiel ein Secondhand-Kauf. Unser erstes Secondhand-Möbelstück auch. Das haben wir über Spock tatsächlich. Also es war so, wir sind halt umgezogen und zusammengezogen und haben einen Esstisch gebraucht. Und dann, ich hatte schon Stühle, die so auch so ein bisschen Vintage-mäßig waren. Und dann habe ich gesagt, ich möchte halt gerne einen Tisch, der dazu passt. Und dann sind wir in so ein Vintage-Möbelhaus gegangen und da gab es einen Tisch, der war wunderschön. So eine Holzplatte und drunter weißes Gestell für 900 Euro. Und dann hat der Falk halt gesagt, so, ey, nee, also 900 Euro, das geht nicht und das kriegen wir auch anders hin. Und Dann bin ich irgendwie auf die glorreiche Idee gekommen, ich suche bei Spock jetzt in dieser Flohmarkt-App nach alter Tisch und habe dann tatsächlich einen alten Tisch gefunden für 5 €. Der ist normal groß, ein normal großer Esstisch, passen auf jede Seite 2 Stühle hin und der war irgendwie die Leute haben erzählt, die Handwerker waren bei ihnen und haben den da vergessen stehen lassen, die sind monatelang nicht mehr gekommen, der Tisch stand da, der stand im Regen, da waren irgendwie so Tapetenreste draufgeklebt und der war ganz braun und die Farbe ist schon so abgeblättert und dann haben wir gedacht, na gut, für 5 € im schlimmsten Fall stellen wir ihn halt irgendwie wieder auf den Schwermüll oder sowas. Ja, und dann haben wir den abgeschliffen und darunter war ein wunderschöner Tisch. Und dann haben wir den noch gestrichen und eben eingeölt und so. Und das ist, wir haben das auch auf unserer Website. Also wenn man möchte, kann man da sich das angucken. Ja, wie er vorher aussah und wie er dann danach aussieht. Und im Endeffekt mit den 5 €, wo wir ihn gekauft haben, haben wir noch irgendwie, keine Ahnung, 40 € Material oder so reingesteckt, waren das dann 45 € für einen Esstisch, der quasi keine neuen Ressourcen verbraucht hat, irgendwie, dass wir ihn jetzt da stehen haben, passt perfekt und es hat sich so geil angefühlt, auch so einen Wert zu schaffen und nicht einfach jetzt, obwohl ich Ikea immer toll fand auch und ich mag Ikea-Möbel prinzipiell, und aber dann einfach zu Ikea gehen und sich das zu holen, was alle irgendwie haben, das hat man so ein individuelles Stück, ja, und das war auch so dieser Startpunkt bei uns, der uns in dieses Secondhand-Möbel kaufen gebracht hat, weil dann sind wir viel mehr noch irgendwie drauf gegangen, so okay, dann gucken wir mal, ob wir jetzt noch hier einen TV-Tisch Secondhand kriegen oder einen Schreibtisch Secondhand kriegen und so weiter und so fort, und haben auch richtig viel coole Sachen gemacht. Wir haben auch einen Couch-Tisch genommen, den mein Opa selber gebaut hat, und den haben wir dann auch mit einer alten Tür meiner Uroma als Tischplatte noch aufgehübscht und so, und das macht richtig, richtig Spaß und es hat so die Welt geöffnet in diesen Secondhand-Möbel und Upcycling von Möbeln und sowas. Und deswegen war das so der coolste nachhaltige Einkauf eigentlich, ja. Ich musste mir das natürlich auch von Falk dann 500 Mal anhören. Also sagt, guck mal, ich habe gleich gesagt, dass wir eben noch Geld sparen können. Ja, nicht geschlagen.
Und last but not least, die letzte Frage. Nachhaltigkeit ist?
Ja, Nachhaltigkeit ist Bewusstsein. Also bewusst mit Kaufentscheidungen umzugehen, mit dem eigenen Alltag umzugehen und den eigenen Entscheidungen einfach. Also wenn man sich der Dinge bewusst ist und dann entsprechend handelt und auch wenn man es nicht jeden Tag perfekt hinkriegt, für mich ist einfach Nachhaltigkeit, das Bewusstsein auch, dass man was ändern muss und dann sein Bestes gibt, das hinzubekommen. Ja. Also ich habe echt gelernt, das nicht als was Einschränkendes zu sehen, was mich irgendwie in meinem Leben hindert, sondern neue Erfahrungen damit zu verknüpfen und so eine bewusstere Entscheidung zu treffen und was für die Umwelt zu tun, fühlt sich halt auch verdammt gut an.